Ganz herzlichen Dank für die überfreundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Einerseits in Hinsicht auf die guten Erinnerungen, die ich habe, die intensiven Gespräche, als ich das letzte Mal da sein durfte. Dann aber auch ganz grundsätzlich, weil das Gespräch zwischen Theologie einerseits, Psychologie, Seelsorge andererseits von einer größten Bedeutung ist und mir persönlich auch zutiefst am Herzen liegt. Wäre ich nämlich zu einem Symposium eingeladen, Theologie und Philosophie, wer ist der Mensch? Anthropologie. Dann müsste ich jetzt damit beginnen, Ihnen die Substanz des Menschen aufzuführen, also die Substanzontologie. Wir stünden in einer langen Tradition, die den Menschen nach Leib, Seele und Geist differenziert. Und wir hätten einen Neurologen da, der sagt, ich habe die Seele noch nicht gefunden und der Geist ist mir auch nicht ganz zugänglich. Mein pathologischer Kollege hat das auch bestätigt, da gibt es keinen Geist. Und was machen wir jetzt mit dem übrig gebliebenen Soma-Begriff? Wären wir von Aristoteles her noch geschult, dann würden wir den griechischen Geist aufnehmen und sagen, wir haben bei Menschen die Ratio, seine Vernunft zu fokussieren, dann aber natürlich auch die Voluntas, den Willen und Affectus, den Affekt. Und wir würden verlegen feststellen, mit der Ratio ist es nicht so ganz hingekommen in unserer Kulturgeschichte. Nicht alles ist vernünftig, was geschieht, und wir wissen alle, was ich meine. Es gibt sehr viel Irrationales in unserer Neuzeit und Sie wissen, der Mensch ist zuletzt von der Vernunft bestimmt. Die Ratio reduziert sich häufig auf das Rationalisieren, das nachträgliche Rechtfertigen und Vernünfteln. Auch mit dem Willen ist es nicht so stark, das wissen Sie besser als ich aus Ihrer Berufserfahrung. Es sind die Affekte, die übrig bleiben und das haben schon die Reformatoren zur Geltung gebracht. Unsere Tradition ist bestimmt von einer Substanzontologie. Das heißt, wir fragen, wer ist der Mensch, was ist die Identität des Menschen, indem wir ihn anschauen und fragen nach seinen Fähigkeiten oder seinen Bestandteilen. Dies ist notwendig. Dies mag sogar zutreffend sein. Es erweist sich aber als nicht hinreichend. Es waren Sie, die Forscher in Psychologie, Sozialpsychologie, Psychiatrie, die im letzten Jahrhundert uns darauf hinwiesen, dass der Mensch so vernunftgesteuert gar nicht ist, wie wir Philosophen und Theologen es immer dachten. Dass der Wille gar nicht so charaktervoll souverän ist, wie wir uns selber eingeredet haben. Und dass es mit den Affekten ein sehr paradoxes Geschehen ist. Es waren auch Sie, die uns aufmerksam machten, dass man die Frage nach der Identität des Menschen nicht beantworten kann, indem man die einzelne Person quasi isoliert zum Objekt der Untersuchung macht und die Identität unter Ausblendung des Wos und des Wohers und des Wohins bestimmt. Denn, und das ist eigentlich die Kernaussage einer theologischen Anthropologie, die Kernaussage einer biblisch-theologischen Anthropologie. Der Mensch ist wesentlich ein Beziehungswesen. Das heißt, man kann den Menschen in seiner Identität weder analysieren, noch auch auf den Weg schicken in eine Zukunft der Selbstentfaltung unter Absehung der Beziehungswirklichkeit. Dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, ist die Botschaft nicht erst der christlichen Verkündigung, sondern schon des Alten Testaments. Warum es für uns auch ein leichtes ist, einen Neutestamentler einzuladen, um ihn zu der Frage Adam, wo bist du, zum Schöpfungsbericht sprechen zu lassen. Der Bogen ist hier, so sehr es sonst Brüche gibt zwischen alttestamentlicher und neutestamentlicher Verkündigung, hier ist er ganz kontinuierlich und harmonisch anzuschauen. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel ist die Grundbotschaft, wenn du wissen willst, wer der Mensch ist, woher er kommt und wohin er geht, musst du erkennen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Geschaffen für Beziehung. Nun mag man vordergründig konzidieren, dass natürlich das Individuum, wie wir es in der Neuzeit im Individualismus im Blick haben, zunächst einmal angewiesen ist auf das passive Empfangen von Zuwendung. Ein Kind wird gezeugt. Man zeugt sich nicht selber. Ein Kind wird geboren. Natürlich, es ist klar, wir sind angewiesen auf die Versorgung durch unsere Eltern. Im Urlaub lasen wir ein Buch. Da stand drin, dass bei Kängurus die Jungen bis zu 12 Monaten in der Tasche der Mutter aufbewahrt werden. Der Mensch, die Schöpfung, ein Beziehungswesen. Zunächst dachten wir, 12 Monate ist aber lang, bis uns einfiel, dass bei uns Menschenkindern heute unsere Menschenjungen bis zu 35 Jahre den Eltern auf der Tasche liegen. Dann haben wir uns wieder gefragt, wie machen die Mütter der Kängurus das, dass sie die nach 12 Monaten schon in der Freiheit haben. Anthropologie kann man also auch in dieser Hinsicht von der Biologie inspirieren lassen. Ein Mensch ist ein Beziehungswesen nicht nur in Hinsicht auf seine vorläufige oder auslaufende Identität. Das heißt, der Mensch ist nicht auf Beziehung angewiesen, solange er noch nicht kann selbstständig sein, sich versorgen. Oder dann am Ende seines Lebens, wenn die Kräfte nachlassen, er auf Pflege angewiesen ist. Da ist es evident. Sondern der Mensch ist grundsätzlich in Beziehung. Das heißt, das In-Beziehung-Sein des Menschen ist kein Provisorium, ist keine Schwachheit, ist keine Krankheit des Menschen, die es zu heilen gäbe, sondern darin liegt seine Identität. Man kann biblisch sagen, wenn der Mensch erfüllt existiert, existiert er in Beziehung. Und wenn Sie die Psalmen einmal daraufhin lesen, werden Sie merken, dass das genau das Verständnis der Beter ist. Wenn ich krank bin und isoliert werde, dann geht mir das Leben davon. Wenn Menschen mich verlassen, dann bin ich einsam und mir wird die Identität genommen. Die Identität von Wertschätzung, Anerkennung und Zuwendung. Und wenn Sie Klagepsalmen lesen, wissen Sie nicht, ist der Mann krank, ist der Mann verlassen oder ist er nur in einem depressiven Loch? Denn der Mensch des Alten Testamentes weiß, alles hängt mit allem zusammen und alles lässt sich nur aus Beziehung erklären und lässt sich in Beziehung heilen. Identität im Gegenüber Gottes. Heißt das, dass jetzt ein weiterer, auch zu vernachlässigender Aspekt hinzutritt? Der Mensch ist ein Beziehungswesen und weil er ein Beziehungswesen ist, wollen wir uns auch der religiösen Frage stellen? Der Schöpfungsbericht des Alten Testamentes sagt es gerade umgekehrt. Nicht nur ist die Beziehung für die Identität eines Menschen konstitutiv, sondern es ist die Gottesbeziehung. Das heißt, die Bestimmung einer menschlichen Identität unter Ausblendung der religiösen Frage, unter Ausblendung der Frage, was ist mit meinem Woher über mein eigenes Vermögen hinaus? Was ist mit meinem Wohin über meine Möglichkeiten hinaus? Was ist jenseits von Geschichte? Was ist jenseits von diesseits? Eine Anthropologie, die das ausblendet, ist unzulänglich. Die religiöse Frage ist konstitutiv für die Bestimmung von Identität. Und wäre ich vor 30 Jahren noch ausgelacht worden für diese Aussage, damit konnte ich auch leben, so haben wir heute selbst bei Philosophen schon die Ahnung, und wir haben es auch bei einer Kultur- und Politikanalyse, dass die Reduktion des Menschen auf den Individualismus, dass die Reduktion auf den Menschen, wie er sich selbst konstituiert, zwangsläufig zu Problemen führt. Ein Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Eine Demokratie lebt von einem Einverständnis, das sie selber wohl formulieren und fordern, aber nicht motivieren kann. Das heißt, wir leben als Menschen und als Gesellschaft von Voraussetzungen, die uns vorgegeben sind, auf die wir uns beziehen können, die wir auch stark machen und bezeugen können, die wir aber nicht schadlos ersetzen können. Eine Verfassung ohne Gottesbezug ist ungefähr so wie ein Navigationsgerät ohne Satelliten. Angeschaltet auf Strom, aber ohne Orientierung. Die Gottesfrage ist für die Bestimmung der Identität des Menschen, seiner Gesellschaft, konstitutiv. Aber das gilt jetzt nicht einfach so, dass ich eine Apologie der Religion einleiten will. Mir geht es nicht darum zu sagen, weil der Mensch religiös ist, sich das empirisch nachweisen lässt. Deshalb ist jede Form von Religiosität an sich schon positiv. Im Gegenteil. Weil der Mensch ein Homo religiosus ist, ein religiöser Mensch von Herkunft her, wird er von sich aus die Lücke, die er empfindet, von sich aus füllen durch Projektionen, durch Antworten, die er sich selber konstruiert. Meine Botschaft ist also nicht im Gegenüber Gottes, lässt sich beliebig füllen und ist immer heilvoll. Wir haben die traurige Erfahrung gemacht, und das mag auch viel erklären von dem Erschrecken auf Fundamentalismus in religiösen Kontexten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade in den letzten Jahrzehnten die Verknüpfung von Religion und fehlgeleitetem Selbstverständnis, fehlgeleiteter Politik, diese Wachheit in der Öffentlichkeit ausgelöst hat. Religion ist nicht an sich heilvoll. Auch Glaube ist nicht an sich heilvoll. Ich gehe noch eins weiter. Auch Formen christlicher Religiosität, Formen christlichen Glaubens sind nicht per se identitätsstiftend und fördernd. Sie sind es, die den Begriff der ekklesiogenen Neurose eingeführt haben. Ich meine jetzt nicht persönlich, aber ihr Bereich. Und so sehr wir als Theologen zunächst mal erschrocken sind und als Seelsorger, sie haben grundsätzlich recht. Es geht also nicht um die Rechtfertigung von Religion an sich, sondern die Frage ist, welche Form von Religiosität, welche Form von Glauben wirkt identitätsstiftend, gemeinschaftsstabilisierend und lebensfördernd und befähigend. Und hier setzt der Schöpfungsbericht ein. Wir fangen also, wie Sie merken, bei Adam und Eva an. Nicht deshalb, weil wir aus der Gegenwart fliehen wollen, sondern weil die Alten schon wussten, dass unsere Gegenwart von der Vergangenheit herkommt. Ja, dass wir bestimmt sind und von unserer Herkunft und Vergangenheit her. Das heißt, die Frage, wo bin ich, lässt sich für uns Orientierungslose nur klären durch die Frage, wo komme ich her? Was ist mein Ursprung? Der Schöpfungsbericht ist zweigeteilt. Kapitel 1, 1. Mose 1, wird uns ein Begriff angeboten, der zunächst abstrakt klingt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Genesis 1, 27. Wir sollen Bild Gottes sein. Wie wurde das interpretiert in unserer kirchlich-christlichen Tradition? Nun, wir haben gesagt, es ist die Aufgabe und Bestimmung des Menschen, Stellvertreter Gottes zu sein. Wir sind Bild Gottes, wir sind Ebenbild Gottes bedeutet, wir regieren anstelle Gottes auf dieser Welt. Dieses Verständnis ist, wenn man es als das Zentrale nimmt, ein Missverständnis. Es ist das Missverständnis der ersten Menschen, Adam und Eva, dass sie nämlich sein wollten wie Gott, aber ohne Gott. Das heißt, ihre Identität bestimmen als von Gott herkommend, aber nicht in Bezogensein, in Beziehung auf Gott, sondern in Trennung von Gott. Wer ist der Mensch? Er ist Ebenbild Gottes. Adam und Eva wollten sein wie Gott, doch ohne Gott. Das heißt, sie wollten Abbilder sein, im Sinne von Imitatoren. Der Begriff des Ebenbildes meint aber etwas anderes. Und hier muss ich noch einmal auf unsere westlich-griechische Tradition zurückkommen. Eikon, Ebenbild, ist nicht die Imitation, ist nicht das Abbild, ist nicht der Abklatsch. Das Ebenbild ist, abstrakt gesprochen, der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Die sichtbare Gestalt eines unsichtbaren Gottes. Wenn das stimmt, dann bedeutet Ebenbildlichkeit nicht Imitation, sondern Partizipation. Nicht Imitation, sondern Partizipation. Wenn Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat, dann nicht, damit wir als kleine Götter herumlaufen. Ja, Sie lachen mit Grund, weil Ihnen gleich 30 Kollegen einfallen, nicht? Mir auch. Denn das ist der Fluch seit der Schöpfung, dass wir unsere Bestimmung, in Beziehung zu leben, missbrauchen zur Bestimmung, isoliert Gott zu imitieren. Sein wie Gott, aber ohne Gott. Kleine Götter sein anstelle Gottes. Das Ebenbild lebt nicht in Konkurrenz zum Urbild, sondern hat an ihm teil. Es bezieht sich auf das Urbild. Erlauben Sie mir, dass ich es Ihnen einfach erkläre, wie ich es in Gemeinden, die nicht studiert sind, mache. Das schönste Beispiel für die Ebenbildlichkeit ist für Romantische unter uns der Mond. Das Geheimnis des Mondes ist, dass er Ebenbild der Sonne ist. Was fasziniert uns am Mond? Was ist die Identität des Mondes für uns, wenn wir jetzt im Mai und Juni bei den Blütendüften, die uns in die Nase steigen, erst Flieder, dann später die Linden, den Vollmond bewundern? Nun, die Identität des Mondes, die wir bewundern, ist die der Ebenbildlichkeit. Sein Geheimnis ist nicht das, was er unter Absehung seiner Beziehungswirklichkeit ist, sondern das, was er in Reflexion seines Bezugspunktes ist. Er partizipiert an dem Schein der Sonne und fasziniert uns als die Menschen, die ihn als Ebenbild genießen. Falls Sie heute Morgen als Männer technischer drauf sind, kann ich ein anderes Bild nehmen. Dieser Scheinwerfer ist ein Ebenbild des Stromes, der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Wenn ein Techniker den anderen fragt, ist Saft drauf? Klar, die Birne leuchtet. Das heißt, der Strom an sich ist für uns unsichtbar. Er wird sichtbar alleine durch das Medium, das Ebenbild der Birne. Der Wasserstrahl ist Ebenbild der Quelle. Haben Sie schon mal eine Quelle gesehen? Sie sagen ja, nein, haben Sie nicht. Sie können die Quelle nicht sehen. Sie sehen das Ebenbild der Quelle. Das heißt, Sie erkennen das Urbild am Ebenbild. Sie erkennen die Quelle an dem Wasser, die heraussprudelt. Wenn Sie sagen, hat die Quelle Wasser, hat die Druck, dann erkennen Sie es nicht an der Leitung. Sie erkennen es nur am Ausfluss der Leitung. In dem Augenblick, wo ich verstehe, dass die menschliche Identität eine ebenbildliche ist, wird der Mensch zugleich geadelt und entlastet. Er wird geadelt, insofern seine Bestimmung ist, seine eigene Identität nicht leisten zu müssen. Er muss nicht sich selbst begründen in der Würde seiner Existenz. Er darf sich verstehen von einem Woher her, bezogen auf etwas. Und seine Würde liegt darin, dass er viel mehr ist, als er leisten kann. Der Mensch als das Ebenbild Gottes. Nun klingt das zunächst noch relativ formal. Und wir können sagen, Ist damit eigentlich schon Identität erleichtert? Nein. Denn mein Einstieg war ja, nicht jede Rede von Gott, auch nicht jede Rede von der Ebenbildlichkeit Gottes, ist in sich schon eindeutig. Wenn ich schon Ebenbild bin, dann möchte ich bitte schön auch wissen, von wem. Das heißt, die Würde meiner Ebenbildlichkeit liegt natürlich in der Würde meines Urbildes. Ich muss wissen, welchen Gottesbegriff setze ich in meiner Seelsorge und Therapie voraus. Auf wen verweise ich die Menschen in meiner Gemeindearbeit und in meiner Seelsorge und Therapie? Wer ist dieser Gott, der Schöpfer? Und hier wissen auch wieder Sie es, bevor wir es erkannt haben als Theologen, dass der Mensch in seiner Vorstellung von Gott nicht objektiv ist und viel weniger sachlich, als er vorgibt. Ja, dass gerade die, die sich besonders worttreu und fundamental auf die Bibel beziehen, gerade die Gefahr von Projektion und Verfälschung am ehesten ausblenden und sich nicht bewusst machen. Woran liegt das? Das ist keine Böswilligkeit. Wenn wir von Gott personal reden, und das sollen wir, denn Gott wird als ein Redender, ein Zugewandter, ein Liebender beschrieben, dann können wir das nicht anders tun, als in Analogien zu Erfahrungen mit Persönlichkeiten. Dies ist soweit unkompliziert, auch wo es naiv war, wenn das Elternhaus, wenn Großeltern, wenn die Autoritäten, die mich prägten in Schule und Kirche, lebensfördernd, zugewandt und aufwertend mir begegnet sind. Da mag das Übergehen von mein menschlicher Vater zu mein himmlischer Vater ganz ungebrochen und organisch funktionieren. Wenn aber meine Erfahrung mit menschlichen Autoritäten gerade eine abwertende, eine begrenzende ist, wenn mich mein irdischer Vater reduziert hat auf das, was ich leiste, wenn er wollte, dass ich sein Abbild bin und von mir aus nun alles das leiste und seine Zuwendung und Anerkennung sich reduzierte auf meine Entsprechung im Verhalten gegenüber seinen Erwartungen, wenn er mich, wie wiederum Sie mich zu sagen lehrten, wenn er mich konditioniert annimmt, wenn er sich bedingt zuwendet, dann wird es fatal für den religiösen Hintergrund. Denn dann werde ich eine konditionierte Liebe zur Grundlage meiner Religion machen und ich habe einen fordernden, einen richtenden Gott, einen vernichtenden und abwertenden Gott. Zwangsläufig denken wir Gott in Analogien zu Menschen. Aber wir müssen es uns bewusst machen, dass unser Bild von Gott, das wir auch als Therapeuten haben und vermitteln wollen, so sehr und noch mehr unserer Gesprächspartner, immer in Analogien zu Menschen entsteht. Das bedeutet, wir müssen die Gottesbilder, die wir selber haben, heilen. Durch das Bild Gottes, wie es in der Bibel, wie es vom Vater Jesu Christi uns verkündet wird. Der Kirche und dem Glauben fernstehende Therapeuten haben, nachdem wir bei einem Glas Wein längere Zeit gesprochen haben, ich versuchte ihnen zu erklären, warum das Evangelium gute Nachricht heißt, haben fast neidvoll gesagt, Hans-Joachim, wenn ich diesen Zugang zur Religiosität hätte, wäre ich bei so vielen Klienten besser dran. Ich bin immer sprachlos. Und viele haben ja schon gesagt, ich lehne grundsätzlich Menschen mit exogenen Neurosen ab. Ich komme da nicht ran. Man kann einen falschen Gott, man kann einen Dämon nicht austreiben durch Ignorieren, Ausblenden, Konfrontieren, Abwerten, suffisante Bemerkungen. Es lassen sich die Götter nur durch Gott vertreiben. Nur der Vater Jesu Christi hat die Macht, die Väter meiner Kindheit zu entthronen, die mir Unheil zugefügt haben. Ich bekam dieser Tage eine Mail von einer Frau, die mich tief berührt hat. Wir sprachen im Zusammenhang der Hoffnung davon, dass Hoffnung nicht nur abhängt von der Zukunft, sondern dass Hoffnung und Hoffnungsfähigkeit, Zuversicht und Lebenszugewandtheit abhängig und geprägt ist von meiner Vergangenheit, meinem Woher. Habe ich eine Kindheit, habe ich eine Geschichte und Biografie, die abwertend auf mich wirkte Und Sie wissen, es geht ja gar nicht darum, ob die Eltern objektiv abwertend waren, die abwertend auf mich wirkte. Wurde mir nicht Anerkennung zugesprochen, sondern wurde ich ständig reduziert oder konditioniert, du musst noch mehr tun. Dann wird meine Vergangenheit über meine Einstellung zur Zukunft entscheiden und damit meine Vergangenheit ein Fluch sein für die Zukunft. Und ich hatte in diesem Zusammenhang formuliert, dass das Neue Testament deshalb davon spricht, dass wir als Christen durch das neue Gottesbild, durch die neue Beziehungswirklichkeit nicht nur eine neue Zukunft eröffnet bekommen, sondern eine neue Herkunft geschenkt bekommen. Es heißt, dass wir von Neuem geschaffen werden. Das Unglaubliche, was daran gesagt ist, ist, wenn wir neu geschaffen werden, bekommen wir nicht nur eine neue Zukunftsperspektive, wir bekommen eine neue Grundlage für das Wo unseres Seins und das Woher unserer Identität. Bei Johannes heißt es, wir werden von Neuem geboren. Und diese Frau meldete mir zurück, dass eine Lebensfrage, die sie seit Jahrzehnten beschäftigte, mit einmal, mit diesem einen Gedanken, sich löste. Der Widerspruch von einem Unerlösten, woher das unaustauschbar ist, und dem Zuspruch, der unvermittelt erscheint, aber Gott liebt dich. Wie kriege ich diese Liebe Gottes verbunden mit mir selber, wenn meine Vergangenheit eine ewige Last bleibt? Das Faszinierende an der Schöpfungstheologie ist, mein Woher sind nicht nur meine Eltern, so sehr wir das ernst nehmen und wahrnehmen müssen. Nicht verdrängen, sondern offenlegen. Mein Woher ist Gott? Was für ein Gott? Und nun kommt es heraus, und zwar völlig unabhängig, ob man landeskirchlich ist, evangelisch, katholisch, freikirchlich, pfingstlerisch, egal wo man sich einordnet, dass der Gott, der uns prägt, an den wir glauben, in der Regel nicht anders ist als die Autoritäten unserer Kindheit. Das heißt, wir müssen nicht nur gesund werden durch Glauben, sondern unser Glaube muss gesunden, bevor wir gesund werden können, durch Glauben. Für mich war es ganz klar, Gott muss so sein wie mein Lateinlehrer. Das Thema kam vorhin schon, ich wollte schon, wäre es nicht eine Andacht gewesen, dazwischen rufen, errare humanum est, Mensch sein ist irre, das Latein darf uns nicht deprimieren. Nicht Mensch sein ist irre. Ist eine freie Übersetzung, aber die für Sie zutreffende. Der war nämlich ganz korrekt, nie jähzornig. Im Unterschied zum Englischlehrer kam er nie betrunken in den Unterricht, nicht mal an Fasching. Das heißt berechenbar, ebenso wie Gott Vater. Aber seine Anerkennung und Zuwendung war auf die 5. Stelle hinter dem Komma immer bezogen auf meine Vorbereitung und Leistung. So ist Gott. Die Schöpfung sagt, so ist Gott nicht. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern unser Wert wird uns überhaupt erst bewusst, weil Gott uns liebt, wie wir sind. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern unser Wert wird uns erst bewusst, weil Gott uns liebt. Haben Sie die Alternative richtig gehört? Einige haben mich bestimmt verhört. Einige hätten nämlich jetzt gesagt, Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir werden erst wertvoll, weil Gott uns liebt. Das wäre das Verständnis, an sich bin ich ganz wertlos, aber glücklicherweise habe ich einen Gott, der mich tröstet. Nein, als Geschöpf Gottes habe ich für Gott einen unverwechselbaren, einmaligen Wert. Warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Das können wir nach 60 Jahren nicht gesellschaftlich durchsetzen. Und wir werden auf eine Gesellschaft zugehen, wo wir merken, dass wir keinen Konsens mehr haben gegenüber dem Grundgesetz, weil wir sagen, warum eigentlich nicht? Warum nicht Sozialdarwinismus? Natürlich, meine Ehre ist unantastbar. Die des anderen ist für mich beliebig verfügbar. Wir werden eine Gesellschaft finden, wenn wir uns nicht auf Grundwerte besinnen, wo diese Plausibilitäten nicht mehr stimmen. Der Gottesbezug ist konstitutiv, weil die Einmaligkeit des menschlichen Wertes uns zugesprochen werden muss und nicht geleistet ist. Weil der Bezug zu dieser Transzendenz uns alle verpflichtet und auch die Herrschenden jemand über sich haben, dem gegenüber sie Verantwortung haben. In Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wehe uns, wir haben Regierende, die sich nur noch selbst verantwortlich sind. Denn dann werden wir erleben, dass es keine Normen mehr sind und nichts Übergeordnetes mehr, was die allgemeine Menschenwürde vertritt. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert, weil Gott uns liebt. Ist Gott dann quasi unsere Hebamme der Identität? Ist er für Menschen, die in Krisen sind? Ist er für Menschen, die noch klein oder schon pflegebedürftig sind? Haben wir an den Rändern der Menschenwürde dieses Trostpflaster der Religiosität? Nein. Die Kunst zu lieben, die Kunst des Liebens, haben Sie sicherlich alle mit Begeisterung gelesen. Bis zu der Stelle, wo es um die Gottesfrage geht. Was ist die höchste Identitätsentfaltung des Menschen? Dass er Gott als Person nicht mehr denken muss, weil er es internalisiert hat. Das stimmt nicht. Gott ist nicht ein Gedanke, ein pädagogisches Hilfskonstrukt, das sich erübrigt. Das wäre so, dass, als würde man sagen, die erotische Liebe dient nur der Selbstfindung. Wenn ich mich selbst gefunden habe, kann ich meine Frau und meine Kinder verlassen. Ich weiß, dass Männer das tun in der Midlife-Crisis. Aber das ist nicht von der Schöpfung her so vorgesehen und ist auch therapeutisch mit einigen Problemen verbunden, wie Sie wissen. Das heißt, die Beziehung ist nicht Brücke zum Individualismus, sondern die Beziehung ist das Ziel. Dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass wir Ebenbilder Gottes sind, das ist unser Ziel und unsere Bestimmung. Warum entschwindet uns das immer wieder? Nun, es entschwindet uns deshalb auch in unseren Kreisen, weil wir immer noch Opfer des neuzeitlichen Individualismus sind. Wir denken in dem Dual Ich und Du. Das heißt, es geht bei der Identitätsfrage immer darum, wer bin ich? Ich entfalte mich. Cogito ergo sum, Entschuldigung, noch einmal Latein. Ich denke, also bin ich. Ich arbeite, also bin ich, würde man im Schwabenland das Descartes-Zitat übersetzen. Cogito ergo sum, ich schaffe, also bin ich. Ich fühle, also bin ich. Das war die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und jeweils konstituiere ich mich selbst durch das, was ich tue. Wie hat die Frömmigkeit darauf reagiert? Wir haben versucht, das Problem des Egoismus mit der Krankheit des Altruismus zu therapieren. Das heißt, wir haben gesagt, wenn die Welt zu viel an sich denkt, müsst ihr euch selbst verleugnen. Und wie viele Frömmigkeitsformen gibt es, die meinen, man würde Gott einen Gefallen tun, wenn man sich selbst zurücknimmt und reduziert? Wir sollen uns nicht selbst zerstören in der Heiligung. Wir sollen uns hingeben. Was hat meine Frau von mir, wenn ich meine Liebe zu ihr missverstehe als Selbstzerstörung und in Zerknirschung nur auf den Knien unter Tränen flehe, ich bin ein Schwein, ich bin deiner gar nicht wert und mache das 30 Jahre über die silberne Hochzeit hinaus? Ist das die Erwartung, die sie an mich hatte? Hingabe, nicht Selbstzerstörung, ist das Ideal. Opfer als Selbstreduktion ist nicht geboten. Sie hatten schon das Phänomen des Burnout auch im Blick und immer wieder im Blick. Es gibt eine Verklärung des Selbstverzehrens in christlicher Religion. Die Krankheit des Ich wird therapiert durch Altruismus. Ich bin gar nichts, für mich darf ich gar nichts haben, nur der andere zählt. Aber da sind wir im Pendelschlag des adamitischen Menschen, immer bei uns selbst und nur uns selbst sehend. Denn der Altruist hat genauso ein Ich-Problem wie der Egoist und ist von dem Ziel der Schöpfung, Ebenbild Gottes zu sein, genauso weit entfernt. Das, was Gott will, ist nicht ich oder du, sondern das Wir. Und das Wir soll heißen die Beziehung, von der wir die ganze Zeit reden. ist eine Realität, die mehr verkörpert als die Addition von Ich und Du. Im Wir ist es nämlich möglich, dass sich der eine entfaltet, ohne dass es auf Kosten des anderen geht. Im Wir bedeutet die Entfaltung des einen die Freude des anderen. Und wir müssen uns nicht reduzieren. Liebende kennen das. Eltern mögen das auch kennen, dass das Abitur der Tochter nicht nur den Neid dem Vater auf die Stirn treibt, sondern die große Freude am Erfolg. Eltern können sich so im Wir verstehen. Aber tun wir das auch in unserem Glauben und unserer Frömmigkeit? Die meisten Frömmigkeitsformen, die mir begegnen, und ich kann meinen Vers wiederholen, egal in welcher Frömmigkeits- oder religiösen Prägung, sind nicht Entfaltungen des Geheimnisses von Beziehung, Partizipation an Gott, sondern immer Imitation und Konkurrenzverhältnisse. Das heißt, wenn ich Gott verherrlichen will, wie mache ich das? Ich mache mich selber schlecht. Das will doch Gott gar nicht, wenn er mich liebt. So klein ist Gott nicht, dass Verherrlichen bedeutet, mich selbst schlecht machen. Das ist bei schwachen Führernaturen so. Nicht? Sie kennen das in ihren Abteilungen, wenn sie Dienstvorgesetzte haben. Nicht? Wenn die schwach sind, müssen sie noch schwächer tun, damit die nicht angefochten werden. So ist es bei Eltern, die schwach sind. Die müssen auch ihre 50-jährigen erfolgreichen Kinder immer noch reduzieren auf die alte Rolle. Kind, iss mal was, du fällst mir vom Fleisch. Nicht, obwohl sie längst Ernährungswissenschaft studiert hat und wahrhaftig weiß, was angemessen ist. Wenn wir Gott menschlich denken und nehmen die falschen Orientierungen, führen wir zu einer krankmachenden Religiosität. Gott freut sich an der Entfaltung des Menschen. Ist die Sonne neidisch auf den Mond? Nein, es gibt keine schöne Erinnerung in der Nacht an die Sonne als den Mond. Ist mein Wasserhahn neidisch auf das Wasser? Nein, die beiden können gut miteinander. Haben Birne und Strom irgendeinen Identitätskonflikt? Nein, sie verstärken sich gegenseitig in der Differenzierung ihrer Möglichkeiten. Ich münde ein, damit die Konzentration erhalten bleibt, in den narrativen Teil der Schöpfung. Wie wird das nun umgesetzt mit der Ebenbildlichkeit und Abbildlichkeit? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf sie als Mann und Frau nackt. Adam und Eva waren nackt und sie schämten sich nicht. Schutzlos, angewiesen, beziehungsorientiert und, so wird es dargestellt, noch kindlich naiv glücklich. Freilich, die Schöpfung macht es ganz klar. Es war noch nicht eine goldene Weltzeit. Es war noch nicht der Himmel. Es war noch die Kinderstube der Menschheit. Es war quasi die Naivität der Menschheit, die hier reflektiert wird. Geschaffen für das Wir. Die Schwachheit, die wir selber haben, ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, wie wir mit unseren Schwachheiten umgehen. Unser Nacktsein ist keine Einschränkung von Identität, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Adam und Eva konnten nackt sein vor Gott und schämten sich nicht. Das heißt, sie hatten keine Diastase, kein Auseinanderfallen zwischen dem Entdecktwerden in ihrer Blöße und ihrer Identität. Denn sie waren Geschöpfe im Wir in Beziehung. Warum ist das bei uns heute anders? Wir wollen sein wie Gott. Das war die Verfremdung. Das heißt, der Mensch hat in Ablösung von Gott etwas gesucht, was er nur bei Gott finden könnte. Und hat in Trennung von Gott gefunden, was er überhaupt nicht gesucht hat. Er wollte sein wie Gott. Während Adam und Eva am Abend, als Gott über den Kiesweg ging, wie es so schön dargestellt wird, im Orient trifft man sich abends zum Gespräch, wenn der Tag abkühlt, wären sie abends zum Vater gelaufen und hätte gesagt, da war ein Tier mit kurzen Beinen und da man ja im Sprichwort sagt, Lügen haben kurze Beine, sind wir nicht ganz sicher, sagt es die Wahrheit. Das hat uns gesagt, ihr könnt sein wie Gott. Was meinst du dazu? Dann hätte Gott gesagt, das Tier hat es zwar falsch gemeint, die Botschaft hat aber einen wahrhaftigen Kern. Ihr könnt sein wie Gott. Seid mein Ebenbild, ihr habt Teil an meiner Liebe und meinem Leben. Das haben sie aber nicht gemacht. Das heißt, sie ließen sich von dem Ursprung ihres Lebens trennen. Sie versuchten, Identität zu bestimmen unter Absehung des Gegenüber Gottes und fielen in ein tiefes Loch. Wehe dem Menschen, der zur Bestimmung seiner Identität nichts hat als seine eigenen Kräfte und Möglichkeiten. Wie reagierten sie? Sie bekamen Weisheit, sie wurden klug und sie erkannten, jetzt, wir sind eine Universitätsstadt, wir sehen schon die Bibliotheken, sie erkannten, dass sie nackt waren. Was dem Menschen als erstes auffällt, wenn er versucht, ohne Gott zu sein wie Gott, ist seine Begrenzung, an der er sich stößt. Und es geht in der Anschaulichkeit bis zur Lächerlichkeit weiter. Waren einige von Ihnen bei der Bundeswehr, die fühlen sich jetzt stark erinnert. Die beiden nehmen Grünzeug, dekorieren sich, schmeißen sich hinter die Büsche wie bei einer Wehrübung und versuchen sich vor dem lebendigen Gott zu verstecken. Ich weiß, Sie lachen nicht nur wegen dieses Bildes, sondern wegen Ihrer Berufserfahrung. Was haben wir für Rationalisierungen? Was haben wir für Feigenblätter, dass wir die Liebe, von der wir eigentlich leben müssen, die Beziehung, ohne die wir nicht identisch sein können, kompensieren durch Dinge, die wir vorhalten, Masken, die wir haben oder eben Feigenblätter. Übrigens, warum gerade Feigenblätter? Nun, weil es feige ist, sich vor Gott zu verstecken. This is a joke. Als ich das erste Mal verstand und habe auf mein Leben geguckt, fühlte ich mich entlarvt. Analysieren wir mal, wie viele Dinge wir in unserem Leben tun, um Schwachheiten zu kompensieren, um zu gelten, um etwas vorzuhalten, um Beziehungen zu kompensieren und nicht konditionierte Liebe zu ersetzen durch Selbstdarstellung, um Anerkennung und Gefallen zu finden. Ich glaube, es gäbe gar kein Burnout-Syndrom, wenn all die, die von uns beruflich vollgefordert sind, nur ihre Kompensationen ließen. Den Rest können wir, glaube ich, bewältigen. Ich sage jetzt nicht ohne Gottesbezug, dann würde ich mir ja selber widersprechen. Nicht ohne Beziehung, nicht ohne Gemeinschaft. Aber wie viel vergeuden wir durch Feigenblätter? Ich schlage den Bogen zum Neuen Testament, weil ich sage, es hilft uns ja nicht, die Analyse einer goldenen Möglichkeit, die verfehlt ist, in den Blick zu nehmen. Und münde ein, 2. Korinther 12, 9 folgende, bei einem großen Mann des Neuen Testamentes, dem Apostel Paulus. Der hatte offensichtlich, wie er sagt, einen Pfahl im Fleisch, einen Stachel im Fuß. Wenn Sie Wanderer sind, wissen Sie, was das heißt. Nicht bei jedem Schritt geht es einem oben bis zum Scheitel einmal durch alle Nerven durch. Einen Pfahl im Fleisch. Und er sagt, ich habe Christus dreimal, das heißt ausdrücklich gebeten, nimm mir diese Schwachheit. Ich sehe es bei Ihnen arbeiten. Was genau ist denn das gewesen bei dem? War er Epileptiker? Historisch gesehen waren alle Epileptiker, die große Dinge getan haben. Nicht Alexander und Cäsar, alle sollen sie Epileptiker gewesen sein. Also warum nicht auch Paulus, so denken wir uns als Theologen. Hat er eine Augenkrankheit gehabt? Die Galater waren ja bereit, ihre Augen herauszureißen. Aber das kann natürlich eine Metapher sein. War er depressiv? Ich weiß es nicht, es geht uns auch nichts an. Denn hier redet der Text ja nicht von ihm, sondern von uns selber. Und jeder von uns hat seine Erfahrung von Begrenzung, Reduktion von Identität. Jeder hat von uns Punkte, von denen er sagt, die sind noch nicht erlöst, die sind noch nicht heil. Da bin ich noch nicht so, wie ich selber will und da bin ich auch noch nicht identisch mit der Vorgabe, die ich aus dem Evangelium für mich erkenne. Ich bin noch unterwegs, ich möchte mich noch entwickeln, ich bin noch nicht an meinem Ziel. Und die rätselhafte und erst im Nachhinein als geheimnisvoll zu erkennende Antwort des gekreuzigten und auferstandenen Christus ist: Meine Gnade reicht für dich vollkommen aus, denn meine Kraft ist in Schwachheit vollendet. Das heißt, meine Zuwendung, die Beziehungswirklichkeit, die du mit mir haben kannst, ist für deine Erfahrung von Identität völlig ausreichend. Luther hatte seinerzeit übersetzt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich mag es zunächst auch als Schmerz haben. Ich mag zunächst auch damit straucheln und hadern, dass nicht ich mich ändere, sondern dass mein Wo und mein Wohin und mein Woher sich ändert, mein Bezug sich ändert. Aber schlussendlich muss ich loslassen, wie ein Kind sein verkrampft gehaltenes Spielzeug. Ich muss mich fallen lassen in die Zusage der Identität, die mir in Beziehung geschenkt wird. Du, Paulus, bist für mich schon identisch, denn meine Liebe umfasst alle Licht- und Schattenseiten deiner Biografie. Es gibt keine verschlossene Stube deines Unterbewusstseins. Es gibt keine verdrängte und umgedeutete Erfahrung deiner Geschichte, die meine Liebe nicht umfasst. Ich will dich versöhnen mit deinem ganzen Woher, denn ich bin dein neues Wo und Woher. Meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Ich habe es selbst biografisch erlebt, dass die Anfänge meines Christseins auf das Missverstehen hinausliefen. Christsein heißt Abbild Gottes sein. Je mehr du dich anstrengst, je mehr du dich engagierst im Ehrenamt, desto mehr soziale Anerkennung hast du. Und das muss ja schließlich auch dann Gott imponieren. Und mein Gottesverhältnis wächst in dem Maß, wie mein Glaube wächst. Würde ich meiner Frau sagen, um dir zu glauben, braucht man einen großen Glauben, wäre das ein suboptimales Kompliment. Bei Schwaben ging das gerade noch als Kompliment durch, weil die Schwaben sehr vorsichtig sind im Komplimente geben. Nein, es wäre eine Beleidigung. Warum wollen wir im Glauben wachsen? Warum in der Identität? Ist das nicht ein Zweifel an der Stärke der Gemeinschaft? Im Wir ist meine Schwachheit nicht nur Verlegenheit, sondern für den anderen auch Gelegenheit. Für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Arbeit, aber ich sage es deutlich, für unsere Gesellschaft, brauchen wir die Abkehr vom Individualismus und die Erkenntnis, dass Identität nur als Beziehungswirklichkeit zu haben ist. Wir brauchen die Erkenntnis, dass Hinwendung und Hingabe nicht Opfer sind und nicht so erlebt werden dürfen. Dass Engagement ehrenamtlich und beruflich nicht verzehren bedeuten darf, sondern sich entfalten in der Beziehungswirklichkeit. Ohne die Beziehungsgewissheit der unbedingten Zuwendung Gottes zu uns. Ohne die Beziehungswirklichkeit, die wir gemeintlich und im Zeugnis in die politische Welt hinein haben, dass wir Menschen wahrnehmen, gegenseitig wertschätzen und fördern. Und ohne die Beziehungsgewissheit, dass wir identisch sind, können wir unser Leben nicht identisch gestalten, unsere Gesellschaft, ja die Welt, nicht weiterbringen. Wir brauchen die Besinnung auf unser Woher, um in unserem Wo zu wissen, wohin wir wollen. Vielen Dank.